Max Mutzke mit gute Geschichten aus seinem aktuellen Album Wunschlos süchtig. Was für eine wunderbare Stimme in SWR 2 am Samstagnachmittag. Max Mutzke ist ohne Zweifel einer der stärksten Soul- und Popsänger Deutschlands. Ein leidenschaftlicher Musiker. Einer, dem Können und Erfüllung in der Musik ganz offensichtlich mehr bedeuten als die Wahnsinnskarriere. Vielleicht ist genau das sein Erfolgsgeheimnis. Geboren und aufgewachsen ist er im Schwarzwald in Kränkingen, einem Stadtteil von Waldshut-Tingen, nah an der Schweizer Grenze und statt wie die meisten populären Künstlerinnen und Künstler in eine Metropole zu ziehen, lebt er auch heute mit seiner Familie im Schwarzwald in 1000 Metern Höhe. Hallo Max Mutzke.
Hey, eine unglaublich nette Anmoderation. Vielen Dank. Hallo zurück.
Gerne. Bevor wir auf deine Musik kommen, verrat uns doch bitte, warum du privat nie in Städte wie Berlin, München oder Hamburg gezogen bist. Was liebst du so am Schwarzwald?
Ja, das kann ich dir sehr gut beantworten. Also es ist nun mal so, dass meine ganze Sozialisation im Schwarzwald stattgefunden hat, dass nach wie vor meine engsten Freundinnen und Freunde leben da, meine Familie lebt da, Teile meiner Geschwister sind da wieder zurückgezogen nach dem Studium oder nach der Ausbildung. Es ist einfach auch einer der schönsten Orte der Welt, für mich der schönste Ort der Welt. Und es ist schon auch ein großer Unterschied, wenn man im Schwarzwald geboren ist, aufgewachsen ist und da lebt, dann ist natürlich der Zugang, der mentale Zugang, wir sprechen da auch alemannisch da unten und sind natürlich total verwurzelt. Ich fahre da ehrenamtlich Pistenraupe, meine Kinder gehen da zur Schule, alle meine Geschwister sind zur Schule gegangen. Mein Vater ist da der Gynäkologe, der sozusagen meine Freunde alle schon vor mir kennengelernt hat. Das heißt, wir sind da natürlich wahnsinnig vernetzt. Meine Mutter war da Schauspielerin, mein Vater hat da immer noch die Spätzünder, das ist die Band, die immer noch Auftritte macht. Als Hobbyband, die ganz beliebt sind. Meine ersten musikalischen Konzerterfahrungen waren als Vorband meines Vaters. Also ich habe da einfach natürlich mit dieser Landschaft da schon mal ganz viel zu tun. Dann haben alle meine Hobbys sich natürlich darauf konzentriert, wie diese Landschaft gemacht ist, nämlich aus Felsen und Tälern. Also wir waren Klettern, wir waren Skaten, wir waren Gleitschirmfliegen, wir waren Motocrossfahren. Das sind natürlich auch alles Dinge, Skifahren und so weiter, die der Schwarzwald natürlich besonders gut bietet. Also das heißt, für mich gab es nie den Grund und auch nie das Bedürfnis wegzuziehen. Und jetzt, um es abzuschließen, bin ich ja so viel unterwegs, dass ich in diese ganzen Städte ganz regelmäßig komme und da mittlerweile auch schon ganz, ganz gute Freunde habe und mich dann teilweise wie ein Local da auch bewege und auch in Wohnungen übernachte, die von Freundinnen und Freunden sind und so weiter. Also man hat dann ja irgendwie auch beides.
Du hast gerade gesagt, dein Vater, Gynäkologe von Beruf, ist auch Schlagzeuger, hat eine Band, damals auch schon. Das erklärt auch deine frühe Berührung mit Musik daheim. Welche Musik hat dein Vater denn damals gespielt und was habt ihr daheim gehört? Also wie bist du da geprägt worden?
Also das ist eine richtig gute Frage, das muss ich an der Stelle sagen, weil mir ist dann irgendwann aufgefallen, als erwachsener Mensch, als Musiker vor allem, dass Musik eine Sprache ist und eine absolut universelle Sprache. Also ich erlebe das ja, dass jetzt auch gerade an Konzerten manchmal Menschen sind, die geflohen sind aus ihrer Heimat, die noch gar kein Deutsch sprechen und trotzdem von meiner Musik auch mit deutschen Texten ganz berührt sind, dass sie Tränen in den Augen haben, dass sie mittanzen, dass sie feiern und das geht natürlich dem ganzen Publikum zum Glück so und da merke ich immer, dass eigentlich das eine Sprache ist und ich bin mit folgender Sprache aufgewachsen, nämlich mit diesen Musikrichtungen, die wir vielleicht so als Black Music ein, wie man das früher gesagt hat, also von R&B, Rhythm and Blues, von Jazz, über Funk, über Fusion und so weiter. Das ist also meine Musik und deswegen spreche ich auch ganz gezielt diese Sprache und spreche sie durch meine Prägung, weil nur diese Musik bei uns lief. Bei uns lief kein Radio tatsächlich damals. Mein Vater hat Tonbänder, Platten abgehört. Wir waren ganz viel an Live-Konzerten in Freiburg beim Zelt Music Festival, im Jazzhaus, in Zürich, in Basel. Das ist ja so alles eine Stunde von uns entfernt. Und haben da eben Bands gesehen, die alle in dieser Musikrichtung zu Hause sind. Und das ist meine Sprache. Damit bin ich aufgewachsen. Und ich spreche diese daher auch so authentisch. Das ist nun mal so. Viele Menschen, die in Deutschland Musik machen, die allermeisten, sind ganz anders geprägt worden, ganz anders sozialisiert. Die Eltern haben viel Radio gehört, die haben dann auch viel Schlager zum Beispiel gehört oder eben Radio gehört, in denen ganz andere Musik stattgefunden hat. Nämlich zum Beispiel Rockmusik war ja eine ganz, ganz große und ist es immer noch eine große Sache von Guns N' Roses über Bon Jovi und so, das, was man alles gehört hat. Und bei mir war es halt Eric Clapton und Miles Davis und Herbie Hancock und sowas, das mich geprägt hat. Und deswegen glaube ich auch, ist meine Musik tatsächlich viel authentischer, als ich das lange selbst geglaubt habe. Und ich hatte jetzt die große Ehre, in Nashville mein erstes Konzert zu spielen. Und zwar mit einer Besetzung, wo hier in Deutschland die Leute gesagt haben, wie kann das sein, dass du mit Daryl Jones und mit Bill Evans und mit Jerry Douglas auf der Bühne steht, mit Mike Seal und wer da noch dabei war.
Wow.
Das war eine unglaubliche Besetzung. Und das Verrückte war, dass ich in Nashville das erste Mal auf der Bühne stand und auch das Publikum, ich kann das ja nur wiedergeben, wie ich es wahrgenommen habe und auch, was sich daraus ergeben hat. Die sind komplett ausgerastet. Und ich hätte das nicht gedacht, weil ich dachte, die sagen ja, von der Musik haben wir genug. Also dann brauchen wir nicht einen Max Mutzke aus Deutschland, der R&B macht und Soul-Musik und Blues macht. Und seitdem gibt es die große Ehre für mich, dass wir mit Peter Frampton, der wahrscheinlich auch noch manchen Menschen was sagt,
Ja, klar.
tatsächlich ganz eng, der saß im Publikum, der hat danach versucht, meinen Kontakt rauszukriegen. Wir sind da seitdem im Kontakt und im Austausch. Der möchte mich unbedingt auf seinem nächsten Album haben. Und auch tatsächlich Billy Gibbons von CC Top war dabei, mit dem ich mittlerweile in Kontakt stehe, weil er gesagt hat, ey Guy, we have to do something together. Und das ist natürlich eine unglaubliche Ehre. Und das liegt aber schon daran, dass eben diese Prägung der Musik, die du angesprochen hast, das ist schon auch meine Sprache. Und ja, ich bin super gespannt, was jetzt parallel so passiert. Wir waren gerade in Los Angeles nochmal, eigentlich zum Urlaub machen, aber ich habe da auch gearbeitet im Studio mit Menschen, die da leben. Und es ist dann doch immer wieder der gleiche Effekt, dass die Menschen mir diese Musikrichtung sehr, sehr abnehmen. Und ich mich da natürlich nochmal anders verstanden fühle, muss ich tatsächlich sagen, als das in Deutschland der Fall ist. Wobei ich auch immer sagen will, dass ich das deutsche Publikum total liebe und dass es auch eine große Szene gibt, die R&B, Funk und Blues und was auch immer Jazz auch liebt. Aber das Gros der deutschen Zuhörerschaft, und das sieht man ja auch an den erfolgreichsten Konzerten in Deutschland, sind dann schon Menschen, die geprägt sind durch unsere Geschichte in Deutschland von Rockmusik und vor allem auch Schlagermusik.
Klar.
Und das sind ja auch die erfolgreichsten Dinge in Deutschland, ne?
Du hast ja dann auch erstmal Schlagzeug spielen gelernt, hast 2 Jahre Schlagzeug studiert, aber am Ende war es dann doch die Stimme, für die du dich entschieden hast. Ich habe mal gelesen und konnte das glauben, das Schlüsselerlebnis war Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim, weil du das immer geschmettert hast.
Also es war auf jeden Fall ein Stück, was einfach durch das Wortspiel von Matthias Reim als Kind wie ein Kinderlied war. Aber ich sag dir, ich habe nicht Verdammt, ich lieb dich gesungen. Ich habe immer gesungen und das war die Begleitgeschichte dazu, warum das auch so populär wurde. Ich habe am Berg gewohnt, wie man das im Schwarzwald üblicherweise tut. Und wir alle hatten natürlich diese Trettraktoren, ne? Und hatten unser eigenes Fahrgeschäft als Kinder. Ist man dann mit den Trettraktoren das Dorf runtergefahren und mit einem Güllefass oder einem Pflug hinten dran oder einer Seilwinde. Das war natürlich unser Business als Kind. Und ich weiß noch, wenn ich das Ding aber nach Hause schieben musste, dann war das mein Mantra. Verdammt, ich schieb dich, ich schieb dich nicht. Und das war tatsächlich die Ursprungsgeschichte, die meine Mutter so lustig fand, dass sie es mal irgendwo erzählt hat. Und das hat sich dann rumgesprochen. Aber es war trotzdem nicht die Musik, die ich gehört habe. Das war einfach nur ein Zitat, was ich aufgeschnappt habe und mir zu eigen gemacht habe.
Du bist 2004 mit einem Schlag bekannt geworden. Erst die Entdeckung in Stefan Raabs Castingshow und dann als Newcomer beim Eurovision Song Contest, wo du mit Can't Wait Until Tonight den 8. Platz belegt hast, was ja sensationell ist, wenn man denkt, wie oft Deutschland auf dem letzten Platz landet. War das damals einfach nur toll oder hast du gleich gedacht, oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht in irgendeiner Ecke lande, in die ich nicht will?
Ja, das ist auch eine interessante und gut beobachtete Geschichte, weil ich wusste, und das ist jetzt kein Witz, ne, ich wusste nicht, dass es den Grand Prix gibt, bevor ich selber dabei war. Das ist nicht meine musikalische Prägung. Auch meine Familie ist das nicht. Also meine Familie sitzt nicht am Fernseher und guckt den Grand Prix an. Das haben sie nie davor gemacht. Also dementsprechend wusste ich, auch mein soziales Umfeld war nicht so geprägt, weil die Musik, die ich gemacht habe, ich habe ja die große Superkraft, dass ich Menschen sehr gut überzeugen kann und habe auch ganz früh im Kindesalter Menschen um mich herum, die grundsätzlich Interesse hatten, Musik zu machen oder auch nicht, tatsächlich diese ganzen Musik, die mich geprägt hat, näher gebracht und habe es geschafft, immer wieder Bands zu gründen mit ganz engen Freunden, die aus dem Rock kamen und dann aber diese Liebe zu dieser Musik, die ich mache und immer schon gemacht habe, eben entdeckt haben. Das heißt, auch mein ganzer Kosmos war nicht Grand Prix geprägt und ich habe dann schon gemerkt, dass der 8. Platz gar nicht schlecht war, nicht weil er besonders weit vorne wäre, sondern weil er eben nicht besonders weit vorne ist. Und die Gefahr, glaube ich, ist dann ja bei solchen Veranstaltungen auch, dass man sie gewinnt und dann eben ein Stigma hat, ein Stempel, den man schlecht wieder wegbekommt. Und ich hatte ja eh mit vielen Stempeln zu kämpfen, damit die nicht am Ende zu Tätowierungen auf meiner Stirn werden. Das war einmal sowohl der Grand Prix, der ein Riesenstempel auf meiner Stirn war, als aber auch Castingshow bei Stefan Raab gewinnen und den Berliner Vorentscheid und solche Dinge. Das sind ja erstmal so gewaltige Stempel, die immer verbunden sind mit Vorurteilen und auch mit den Vorurteilen, die auch gewisse Schattenseiten mit sich bringen und die auch dazu führen, dass dann nach solchen Veranstaltungen auch das Interesse sehr, sehr schnell aufhört. Ne? Max Mutzke fand ich super beim Grand Prix, aber der ist für mich Grand Prix-Künstler und Grand Prix-Künstler ist man halt vielleicht ein bis dreimal in seinem Leben. Und das, wie gesagt, haben wir jahrelang auch versucht, da ganz aktiv dagegen zu arbeiten. Also ich habe mich dann die ersten 15 Jahre nie zum Grand Prix mehr geäußert. Ich habe in diesem Rahmen keine Rolle mehr gespielt und war auch wirklich das letzte Jahr, das erste Mal wieder mit dem Grand Prix in Verbindung gebracht worden, als ich in Liverpool zusammen mit Barbara Schöneberger den Grand Prix angeschaut habe, ein paar Sachen dazu gesagt habe, aber vor allem auch gesungen habe in der Veranstaltung, nicht als Grand Prix-Teilnehmer, aber in dieser Pre-Show. Und das heißt, ich habe da sehr lange auch ganz aktiv mich dagegen entschieden, da irgendwie eine Rolle spielen zu wollen in diesem Kosmos.
Can't Wait Until Tonight und viele andere deiner Titel waren englische Titel. Du schreibst auch, wenn man auf die 20 Jahre guckt, die meiste Zeit eher Englisch. Aber es war immer wieder Deutsches auch dabei. Und dann kam 2021 Wunschlos süchtig, das 8. Album, ganz auf Deutsch. Ist das für dich ein Unterschied, wenn du Songs auf Deutsch schreibst? Ist das anders als auf Englisch?
Ja, das ist ein großer Unterschied, weil das ist meine Muttersprache. In der träume ich, in der denke ich, in der streite ich, in der liebe ich, in dieser Sprache mache ich alles, erziehe ich meine Kinder und so weiter. Und darin zu schreiben, hat auch die Qual der Wahl, denn wenn ich etwas erzählen will, dann gibt es ja für Muttersprachler, gerade in der deutschen Sprache, kann man sich auf so viele Schwerpunkte konzentrieren. Möchte ich das sehr rough machen? Soll das sehr nah an der Sprache sein, die man auf der Straße spricht? Soll es viel lyrischer sein, poetischer sein? Soll es kitschig sein? Soll es eher sehr abgehackt sein und nochmal ein Stilmittel zu schaffen? Also die Qual der Wahl in der Muttersprache zu schreiben, finde ich als eine große Belastung auch. Und ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit Herbert Grönemeyer und der meinte, Texten ist schmerzhaft. Es macht keinen Spaß. Es ist mühsam. Es ist enttäuschend. Jedes Mal aufs Neue muss man den inneren Schweinehund wieder davon überzeugen, da weiterzumachen. Das ist fast wie Sport machen für mich. Also ich will damit sagen, das ist auch für andere Leute echt schwierig, Deutsch zu schreiben und dann einen deutschen Text zu haben, den man liebt und der dann eben passiert ist. Das hat auch den großen Vorteil, dass, und das merke ich gerade in diesem Album Wunschlos süchtig, dass das mittlerweile auf der Bühne eine ganz, ganz andere Attitüde hat und eine andere Energie nochmal bei den Menschen anstößt, wenn sie die Texte von Wort zu Wort wirklich verstehen, begreifen und dann ganz glücklich darüber sind, dass sie ein Lied haben, was sie zum Beispiel ihrer Partnerin, ihrem Sohn, ihrem Vater, ihrem Onkel vorspielen können, um sich mal bemerkbar zu machen. Es gibt das Lied Hier bin ich Sohn, wo es um meine alkoholkranke Mama geht, die da auch dran gestorben ist. Das ist ein Lied, was Menschen nehmen, um ihren wichtigen Menschen, die unter dieser Krankheit leiden, vorzuspielen, weil sie sagen, schau mal, das ist die Sicht, die ich habe als betroffener Mensch, als Mensch in der Familie suchtkranker Eltern oder wie auch immer. Es gibt das Lied, Wenn ich mal nicht mehr da bin. Das ist ein Lied, was ich geschrieben habe, wo ich mir so Gedanken mache, was möchte ich meinen Kindern noch sagen, wenn ich mal nicht mehr da bin? Was ist mir wichtig, dass sie wissen und so? Und das sind Songs, die dann Menschen auf einer Beerdigung spielen, weil sie darin Trost finden. Und ich finde, das hat die deutsche Sprache eben dann hier in Deutschland natürlich, es gibt keine Sprache, die das besser erfüllen kann. Und wenn ich auf die englische Sprache eingehe, wenn ich gerade in Los Angeles schreibe, in Nashville arbeite oder so, dann ist es schon so, dann macht das wahnsinnig viel Spaß, weil man sehr simpel, ganz schnell, nur unter Berücksichtigung des phonetischen Klangs, Texte hat, die einfach phonetisch toll klingen. Weil ich kann ein Beispiel nennen, das Wort Love ist ja ein Wort, Liebe, Love, aber das A, das gibt es in der deutschen Sprache nicht, außer vielleicht im Alemannischen, wenn ich betrunken bin, aber du weißt, was ich meine, ja. Ich kann anders klingen, die Mundmotorik ist im Englischen eine andere, der Sound ist ein anderer und ich liebe die englische Sprache in Musik, weil sie so sich gut singen lässt, das ist schon nochmal eine andere Nummer und Deutsch zu singen, das bedarf schon einem ganz krassen Gefühl auch nochmal, dass das nicht ganz schnell kitschig oder eben vor allem auch flach wird,
ne? Was man in der deutschen Musik auch oft hat. Aber die Ansprache ist eben ja direkter und irgendwie auch persönlicher. Du hast gerade von deiner Mutter erzählt. Du hast ja dieses Jahr im Frühjahr auch die Schirmherrschaft einer bundesweiten Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien übernommen. Warum ist es dir so wichtig, über dieses Thema auch in der Öffentlichkeit zu sprechen und auch einen Song drüber zu schreiben? Das ist ja eine sehr intime Sache und du hältst dich auch sonst sehr bedeckt, was Privates angeht.
Das ist total richtig. Und als ich den Song Hier bin ich Sohn gesungen habe, dann war ich noch lange nicht bereit, darüber auf der Bühne zu sprechen. Oder im Interview hätte ich das niemals thematisiert. Aber als Mensch auf der Bühne habe ich das ganz direkt gesungen. Und da habe ich Menschen gesehen, die haben da geweint im Publikum. Und ich bin dann irgendwann drauf gekommen über Gespräche danach auch, die haben nicht geweint, weil sie mich bemitleidet haben. Nein, sie haben geweint, weil sie sich verstanden gefühlt haben und weil sie gemerkt haben, dass es gar keinen Unterschied macht, ob ich im Publikum sitze oder der Mensch auf der Bühne bin, ob ich der Schlagzeuger oder sogar der Sänger, die Sängerin bin. Alle Menschen haben ihre Pakete zu tragen, ihre Vergangenheit, ihre Prägungen. Da ist man Mensch. Ich erinnere nur an Steve Jobs, einer der wohlhabendsten, erfindungsreichsten Menschen der Welt, die an Krebs gestorben sind, ganz so schlimm es klingt, banal, wie jeder Mensch in jeder Gesellschaftsschicht an Krebs sterben kann. Und da bringt der Reichtum eigentlich nichts und all die Kontakte, die man weltweit vielleicht führt. Ich will damit sagen, es ermöglicht mir wunderbar, den Menschen zu zeigen, dass wir alle gleich sind. Vor den Schicksalsschlägen sind wir alle irgendwo gleich. Die anderen trifft es trotzdem härter, die anderen fallen weicher. Die anderen haben eine Resilienz entwickelt, wo die anderen eben halt bei geringerem Stress schon vielleicht viel, viel mehr zu kämpfen haben. Aber grundsätzlich sind wir vor dem Leben nicht geschützt. Wir müssen das Leben leben und müssen damit umgehen können. Und ich habe jetzt festgestellt, dass darüber sprechen und singen den Menschen eben durchaus eine Möglichkeit gibt, ihre Situation, ihren Mitmenschen noch viel deutlicher zu zeigen, über meine Texte, über Musik anderer KünstlerInnen und so weiter. Das, finde ich, ist eigentlich ein Auftrag. Und ich empfinde das aber auch im Politischen so, dass wir den Auftrag haben, weil wir nämlich diese krasse Macht haben, und das meine ich sehr, sehr positiv, mit Worten, mit Kunst, mit Theater, mit Bildern und so weiter, Menschen zu treffen im tiefsten Kern ihres Bewusstseins. Also da kann man nur sagen, du gehst an ein Herbert Grönemeyer-Konzert oder ein Max Mutzke-Konzert oder wie auch immer, und wir äußern uns auf der Bühne für Vielfalt, für eine bunte Gesellschaft, für Toleranz und so weiter. Und dann gehst du damit nach Hause und hast das wahrscheinlich nicht nur verstanden, sondern im besten Fall emotional begriffen. Und das ist das, was die Menschen dazu bringt, diese Werte auch zu Hause zu verteidigen und am Arbeitsplatz und beim blöden Onkel, der an Weihnachten kommt und seine rassistischen Sprüche und sexistischen Sprüche ablässt, im Fußballverein und so weiter. Das heißt, diese Werte sorgen dafür, dass wir eigentlich mit der Kunst es schaffen können, die Leute zu vereinen, in ganz positivster Weise. Und wenn wir keine Kunst mehr machen können, wie das nämlich jetzt bei Corona der Fall war, oder wie bei Kürzungen jetzt immer wieder es passiert, dass dann zuerst die Kunst und Kultur gestrichen wird, weil sie nicht als systemrelevant gilt, dann muss ich sagen, das ist komplett falsch, weil die Menschen dann ihre Inhalte nicht mehr kriegen und sie suchen im Internet. Und dann rutschst du ganz schnell in diese Rabbit Holes von Algorithmen, die dich tief reinziehen in Verschwörungsmythen und so weiter.
Da hast du völlig recht. Du hast dich ja auch immer wieder politisch geäußert, in Songs auch. 2015 zum Beispiel auf dem Album Max mit dem Song Unsere Nacht hast du zu einer toleranten Gesellschaft ohne Rassismus aufgerufen und hast damals auch gesagt, dass du es liebst, in deiner bunten Familie zu leben. Dass du alles dafür tust, dass deine Kinder nicht irgendwann mal Rassismus ausgesetzt sind. Du lebst mit deiner Lebensgefährtin, die aus Eritrea stammt, und den 4 Kindern im ländlichen Umfeld. Habt ihr da negative Erfahrungen gemacht oder seid ihr da so verwurzelt, dass das nie ein Thema ist?
Es ist tatsächlich so, ich nutze das Wort, oder ich finde, es gibt kein treffenderes Wort für Rassismus als das Wort Fremdenhass. Mhm. Und es ist bei uns tatsächlich ein ganz klares Zeichen. Wenn die Mama meiner Kinder, die tatsächlich äthiopisch ist, in Deutschland geboren, Rassismus erfährt in Schwarzwald, dann sind es Menschen, die sie noch nie gesehen hat. Es sind dann Menschen, sagen wir mal, mit Kennzeichen, die nicht aus Wald zu Tien kommen. Und es ist auch nicht der Rassismus, den sie erfährt im Alltäglichen, in der Schule. Sie ist auch Lehrerin oder sonst irgendwas. Das ist genau das Gegenteil. Also sie ist zum Beispiel eine unglaublich beliebte Lehrerin und die Schüler wollen gar nie aus der Klasse raus von dieser Frau und sagen, es war die prägendste Zeit, mit dieser tollen Lehrerin zusammen zu sein. Mitschüler, auch meiner Kinder, sind Freunde oder sie sind halt nicht befreundet. Sie mögen sich oder sie mögen sich nicht, aber dann würde ich da nicht von Rassismus sprechen, wenn die sich irgendwie blöd anmachen, sondern dann ist das halt ganz normale Dynamik unter Jugendlichen. Der Rassismus findet immer statt oder allermeist, muss man sagen, von Menschen, die denen noch nie begegnet sind. Dann spürt man Rassismus. Struktureller Rassismus ist immer da. Der kann auch bei Menschen sein, die man kennt. Die sagen dann, die meinen das nicht böse, so meinten sie es doch gar nicht und so. Und das glaube ich denen auch, aber sie wissen oft nicht, was sie auslösen. Man kann es den Leuten immer erklären, Man sagt immer, wenn Menschen über das Wort sprechen, das Z-Wort, wenn man dieses Schnitzel bestellt und man darf es dann nicht mehr so nennen, wie man es früher genannt hat. Und wir reden nicht vom N-Wort, das schon längst aus den Köpfen raus sein sollte, was aber leider immer die Realität zeigt, dass es dann doch nicht so ist bei manchen Menschen. Dann muss man den Menschen erklären, es geht doch nicht darum, wie du es meinst. Es geht darum, wie das der Mensch, den es verletzt, berührt. Und stell dich hinten an. Es geht nicht um dich. Bei der Debatte, das Z-Wort, das N-Wort nicht zu sagen, geht es nicht um dich. Du bist auch nicht betroffener Mensch, sondern es geht um die Menschen, die betroffen sind. Und das ist schwierig, ein Beispiel zu nennen, weil ich habe das mal versucht, wenn ich deine Frau, wenn ich die mit einem Schimpfwort betitle, ich möchte jetzt hier im Radio keins sagen, ne? Aber denkt euch ein Schimpfwort aus, das ich benutze, um zu sagen, hey Werner, ich habe übrigens gerade deine Frau, die alte Blablabla getroffen. Und der würde mir doch sofort eine klatschen und da könnte ich dreimal sagen, hä, ich meine das gar nicht so, das Wort ist bei mir gar nicht negativ besetzt, also das meinte ich total nett. Dann sagt er, nenn meine Frau nochmal so und dann knall ich dir nochmal eine. Und so kann man es eigentlich den Menschen erklären. Nenn die Menschen nicht so, wie du sie nennst, sondern nimm sie mit Respekt an, denn es geht in der ganzen Debatte, in den ganzen Themen nicht um dich. Es geht um Menschen, die hier Schutz suchen, die geflohen sind, weil vielleicht sogar schon ihre Eltern im Krieg ums Leben gekommen sind, auf der Überfahrt übers Mittelmeer hierher die halbe Familie ausgelöscht wurde, weil ihr Haus zerbombt wurde, weil sie als homosexuelle Menschen ihrem Land einfach getötet werden, dafür, dass sie homosexuell sind und so weiter. Also das ist schon eine Debatte, die man immer wieder auch verteidigen muss, sowohl auf der Bühne als auch im Privaten. Und die Zeit, nichts zu sagen, die ist längst vorbei. Mhm. Man muss den Mund aufmachen und immer ein Leuchtturm sein. In dem Kreis, in dem man sich bewegt, müssen die Leute um mich rum wissen. Und das mache ich ganz klar deutlich. Wenn jemand rassistisch wird am Tisch, wenn jemand sexistisch wird, erniedrigend anderen Menschen gegenüber, dann sage ich wirklich, und vor allem seit ich erwachsen bin und natürlich da ein bisschen mutiger auch bin, dann sage ich, das, was du jetzt gesagt hast, hat hier keinen Platz und ich möchte, dass du das zurücknimmst, sonst hast du hier keinen Platz. Und das ist einfach wichtig, weil die Leute merken um mich rum auch, das merken die tatsächlich im Dorf, oh, oh, wenn der so und so kommt und dann geht das Gespräch darauf, das wird jetzt ganz schön bunt werden hier, weil der Max da eine ganz klare Meinung hat und das wird sehr unangenehm jetzt mal ganz kurz, aber das wird dafür sorgen, dass am nächsten Stammtisch sich lange Zeit keiner traut, rassistische Sprüche zu machen, weil er sagt, ich stehe hier dann ziemlich dumm da, weil dann werde ich hier auseinandergenommen.
Du bist gerade auf Tour mit ganz verschiedenen Programmen, auch bei uns im Sendegebiet, mit der SWR Big Band am 6. Oktober in Heilbronn, am 7. in Ulm, mit deiner Band am 13. Oktober in Metzingen, mit der Lumberjack Big Band und Rhythmical am 5.11. in Esslingen und mit dem Jazz-Trompeter Rüdiger Baldauf am 8.11. in Weinheim und am 9.11. in Baden-Baden. Termine stehen natürlich alle auch auf deiner Website. So viele verschiedene Programme, das ist ungewöhnlich für einen Sänger. Normalerweise tritt man mit einer Band auf und geht damit auf Tour. Was liebst du daran? Warum machst du das?
Also das ist eine Sache, die ich am besten erklären kann mit kulinarischen Gewohnheiten oder Verlangen. Mein Lieblingsessen, sagen wir mal, ist meine Band. Und wenn das jetzt Pizza wäre, dann will ich aber nicht jeden Tag Pizza essen. Im Gegenteil. Ich will das Lieblingsprojekt ein bisschen schützen, indem ich andere Dinge mache, um auch darauf wieder Lust zu bekommen. Ich bin da kulinarisch wirklich im echten Leben auch extrem vielfältig und auch meine ganze Familie versuchen immer was Neues und wollen das probieren. Und wenn wir Sachen auf der Karte lesen, die man noch nie gesehen hat, dann bestellen wir das auf jeden Fall einmal, dass man das mal probiert hat und so weiter und so weiter. Und in meiner Musik ist es exakt das Gleiche. Ich möchte, so wie ich heute einen Kebab esse und morgen mir eine Pizza bestelle oder vielleicht dann mal thailändisch essen gehe oder gut bürgerlich im Schwarzwald, so möchte ich Musik machen. Ich möchte mit der Big Band spielen, ich möchte mit Mariali Pacheco, diese kubanische Wunderpianistin, mit der ich immer wieder regelmäßig spiele, spielen können, weil es eine ganz andere Kost ist und anders verdaulich ist, als eben das Projekt davor oder danach. Und ich nehme ja auch aus den verschiedenen Projekten immer wieder inspirative Momente mit oder es inspiriert mich für andere Dinge oder zum Songschreiben. Also ich kann gar nicht darauf verzichten, weil meine Inspiration maßgeblich dadurch befeuert wird, ständig mit anderen Acts, andere Lieder, andere Stilrichtungen zu spielen oder zumindest die Schwerpunkte anders zu setzen. Man zahlt dafür auch einen Preis, muss ich sagen. Also wenn ich nur mit meiner Band spielen würde, ganz exakt immer diese Dinge, die diese Band prägt, dann glaube ich, dass der Mainstream-Erfolg, die Konzerte und so weiter wahrscheinlich noch mal größer wären. Weil die Leute dann wie bei Udo Lindenberg wissen würden, Udo Lindenberg ist Udo Lindenberg, und das ist immer schon so gewesen und so ist es. Ne? Und auch wenn sich Udo Lindenberg immer wieder neu erfindet, ist das doch dann sehr stiltreu. wie Herbert Grönemeyer auch meiner Meinung nach so ein Künstler ist, oder Clouseau auch so ein Mensch ist. Aber bei mir muss man schon mich mögen und mir vertrauen, dass wenn man ein Konzert besucht, dann werde ich mit gutem Gewissen immer behaupten können, es ist auf höchstem Niveau, es ist mit unglaublich viel Leidenschaft und es ist immer gut, ob man es mag oder nicht. Das überlasse ich den Menschen.
Und ich kann als Besucher viermal zu Max Mutzke gehen und es ist jedes Mal anders und neu und überraschend. Und das ist doch ganz wunderbar. Alle unsere prominenten Gesprächsgäste dürfen sich am Ende des Gesprächs einen Musiktitel wünschen. Du hast dir New York State of Mind von Billy Joel gewünscht. Warum gerade das?
Das liegt daran, ich habe ja eine Sendung auf der ARD gehabt, die Lebensliedersendung, und ich habe das einmal live gemacht mit Tim Melzer als Gast. Das ist eine Sendung, in der der Gast sehr intim, und das ist mir immer gelungen bei all den Gästen, dass sie sehr intim wurden in den Gesprächen, dass sie sehr intime Geschichten erzählt haben und sehr private Geschichten erzählt haben und die immer mit einem Song verknüpfen. Und die Songs habe ich ja nicht ausgesucht, das ist ja immer der Gast, der dann sagt, bitte spiel dieses Lied für mich, denn das steht für mich als Soundtrack für diese Geschichte in meinem Leben. Und wir haben das dann live gespielt auf der ARD und es war auch ein wirklich sehr beliebtes und erfolgreiches Format. Ich würde es auch jederzeit wieder machen, wenn sich die Chance ergibt. Und wir haben das, wie gesagt, einmal mit Tim Melzer live gemacht und er hatte eine Geschichte erzählt und wollte dazu den Song New York State of Mind von Billy Joel. Und den Song kannte ich natürlich, wie den viele kennen, die den jetzt hören werden. Aber mir war nicht so bewusst, wie unglaublich gut er ist und wie gut Billy Joel singt. Ich kann nur sagen, das ist ein ganz, ganz schöner Song und es ist genau die Musik, die mich geprägt hat. Die verbindet alles. Es ist diese ganz geringe Art von Jazz und Soul, R&B, also Rhythm and Blues, aber auch diese Stimme. Es braucht auch jemand, der das singen kann. Das vereint so meine Kompetenzen auf der Bühne und eben schöne Melodien. Und daher habe ich mir diesen Song gewünscht, den ich über Tim Melzer kennenlernen durfte und den ich versuche mittlerweile ganz oft auch live zu spielen.
Das kann ich mir vorstellen, denn der Song ist einfach ganz wunderbar. Vielen Dank, lieber Max Mutzke. Alles, alles Gute bei den nächsten Konzerten und für alles, was noch kommt. Und ich würde jetzt zu gerne hören, wie du bei diesem tollen Song von Billy Joel ganz laut mitsingst.
Das ist ganz lieb. Also es war ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank für die Einladung und hoffentlich gerne bis bald.
Bis bald. Danke.
Tschüss.